Gemeinde hier in Lima. Seit dem 15. März hat hier kein Präsenzgottesdienst mehr stattgefunden. Es werden wahrscheinlich noch Monate vergehen, bevor wir uns hier wieder versammeln dürfen. Auch wenn die Ansteckungsraten gesunken sind und weniger Menschen an Covid-19 sterben, ist die Situation besonders in dieser unserer Megastadt doch noch sehr kritisch. Experten rechnen damit, dass bald die Zahlen wieder steigen werden. Da wir uns wieder in dieser Stadt bewegen dürfen, dachte ich, nutze ich die Gelegenheit aus, mich zumindest vom Feeling her bei der Predigt wieder wie in einer Gemeinde zu fühlen. Hinter mir, das Vitral, hat ein bekannter Künstler hier in Lima, Pastor und Mitglied dieser Gemeinde, geschaffen. Gott segne euch und uns in diesen aufgewühlten Zeiten. Wir können sogar die Freude ignorieren, aber der Schmerz besteht darauf, dass man sich mit ihm auseinandersetzt. Gott flüstert uns in unseren Freuden zu. Er spricht in unser Gewissen hinein, in unseren Schmerzen ruft er laut. Sie sind sein Megafon, um eine taube Welt aufzuwecken. Ein beeindruckendes Zitat aus dem Buch von C.S. Lewis über den Schmerz. Will Gott wieder einmal eine taube Welt aufmerken lassen? Ist Covid-19 ein Megafon, das uns aufmerken lassen will? Wie und wozu will es uns aufmerken lassen? An was möchte es uns erinnern? An unsere Verletzlichkeit und Sterblichkeit vielleicht? An die Frage nach Gott? Das Leid in einer Pandemie besteht aus Millionen persönlicher und familiärer Tragödien. Es ist nicht nur eine allgemeine Tragödie. Wo ist Gott in dieser Welt? Welchen Platz hat er in all diesen Tragödien? Wer ist er in dem Ganzen? Ich möchte euch in biblische Zeiten entführen, in eine Familiengeschichte, die mich tief beeindruckt hat und wie Jesus, Gottes Sohn, mit einer persönlichen und familiären Tragödie umgeht und gleichzeitig etwas Wichtiges über sich selbst und seinen Vater aussagt. Fast wäre Jesus im Tempel Opfer einer Steinigung geworden. Doch Jesus entkommt den aufgebrachten Juden, die ihn hinrichten wollten. Und er geht an die Ostseite des Jordans, circa eine Tagesreise weit weg, an den Ort namens Bethanien auf der anderen Seite des Jordans, wo Johannes zuerst getauft hatte. Weg von dieser Gefahr. Jesus hatte jenen Juden deutlich gemacht: Ich bin der Messias. Meine Taten belegen das. Ich bin der Sohn Gottes. Ich und der Vater sind eins. Und ich schütze die Meinen wie ein guter Hirte. Während Jesus nun dort ist, in recht sicherer Entfernung von Jerusalem, bekommt er eine dringende Nachricht von seinen Freunden. Seine Freunde wohnen aber ausgerechnet in der Nähe von Jerusalem. Es handelt sich um Martha und Maria, die Schwestern von Lazarus. Was nun genau geschieht, können wir in Johannes 11 nachlesen. Sie lassen Jesus ausrichten: Jesus, der, den du lieb hast, ist krank. Wir hören förmlich die unausgesprochene Bitte, die hier mitschwingt. Mach ihn gesund. Wir wissen doch, dass du Kranke heilen kannst. Aber Jesus tut es nicht. Viel schlimmer noch, Jesus kommt nicht. Er kommt nicht. Er bleibt noch 2 Tage jenseits des Jordans, obwohl er Martha, ihre Schwester und Lazarus sehr lieb hat. Obwohl sie ihm nicht egal sind, lässt er sie erst einmal im Stich. Obwohl sie ihm nicht egal sind, lässt er Lazarus sterben. Jesus verzichtet auf rechtzeitige Heilung. Jesus sagt seinen Jüngern, dass er alles dieses zum Anlass nimmt, Gottes Herrlichkeit in seiner des Sohnes Verherrlichung zu zeigen. Ihr Lieben, lasst uns nach Judäa gehen. Es sind nun 2 Tage vergangen, seitdem wir die Nachricht von Lazarus Schwestern bekommen haben. Jesus, bist du verrückt? Was du da vorhast, ist doch lebensgefährlich. Die wollten dich doch in Jerusalem steinigen. Aber Jesus ist entschlossen. Ist er nicht der gute Hirte? Der gute Hirte, der sein Leben für seine Schafe einsetzt? Also eigentlich ist es zu gefährlich, Martha und Maria zu besuchen. In Judäa, noch genauer in Bethanien. Aber Jesus beruhigt seine Jünger und sagt ihnen etwa Folgendes. Hey Leute, solange ich noch bei euch bin, seid ihr sicher. Die Stunde, in der es Nacht wird und mein Weg zum Kreuz beginnt, ist gegenwärtig noch nicht da. Kommt also mit nach Judäa, es passiert nichts ohne den Willen meines Vaters. Und Jesus weiß nun, erstaunlicherweise, dass Lazarus inzwischen eingeschlafen ist. Also muss sich Lazarus doch nur noch gesund schlafen, oder? Das heißt, Jesus, du musst doch gar nicht mehr hingehen. Die Jünger sind begriffsstutzig. Lazarus aufwecken, das können doch auch seine Schwestern tun. Jesus klärt sie auf, direkt und ungeschönt. Lazarus ist tot. Und Jesus freut sich. Jesus freut sich nicht über den Tod. Er freut sich für die Jünger, damit sie an ihn glauben. Wäre er in Bethanien gewesen, bevor Lazarus gestorben war, hätte er ihn gesund gemacht. So, wie es seine Schwestern wollten. Für Jesus ist es hier wichtiger, dass seine Jünger an ihn glauben. Es ist ihm wichtiger, als dass ihnen ihre Erfahrung mit dem Tod erspart bleibt. Thomas ist wohl etwas resigniert, aber er bringt den Mut auf, trotzdem mit Jesus mitzugehen. Dann sterben wir halt mit Jesus, sagt Thomas. Jesus lässt das zu. Jesus hat auch ihn lieb. Jesus ist auch sein guter Hirte. Mit Thomas und den anderen macht Jesus eine Tagesreise nach Judäa. Zurück in das Dorf Bethanien, das circa 3 Kilometer vor Jerusalem liegt. Als Jesus dort ankommt, befindet sich Lazarus schon 4 Tage im Höhlengrab. Viele sind aus der Stadt gekommen, um ihr Beileid auszudrücken. Es ist ja nicht weit. Als Jesus eintrifft, ist viel Betrieb. Was für ein Lärm! Laute Schluchzen und Weinen, einige schlagen sich auf die Brust. Tod war eine öffentliche Angelegenheit. Lazarus muss ein sehr beliebter Mann gewesen sein. So viele waren gekommen. Kommt Jesus nun auch, um sein Beileid auszudrücken? Aber hören wir doch in die Geschichte selbst rein. Ich lese Johannes 11, die Verse 20 bis 27. Als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb zu Hause. Herr, sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbittest, wird dir gegeben. Dein Bruder wird auferstehen, gab Jesus ihr zur Antwort. Ich weiß, dass er aufstehen wird, erwiderte Martha. Das wird an jenem letzten Tag geschehen bei der Auferstehung der Toten. Da sagte Jesus zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Ja, Herr, antwortete Martha, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Ich möchte diese Verse folgendermaßen überschreiben. Was für ein einzigartiger Beileidsbesuch. Ein theologisches Gespräch im Angesicht des Todes. Martha läuft Jesus entgegen und es sprudelt aus ihr heraus. Herr, wenn du hier geblieben wärst, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Der ganze Frust bricht aus ihr heraus. Aber in diesem Frust ist auch Glaube enthalten. Sie glaubt es fest, wenn Jesus da ist, dann stirbt man nicht. Wenn du da gewesen wärst, dann hättest du etwas machen können. Schade auch. Glaube und Unglaube in einem. Und Martha glaubt auch jetzt noch, Jesus, wenn du jetzt betest, dann kann etwas geschehen. Im Grunde traut Martha Jesus hier das zu, was ein Prophet tun kann. Gott dazu bewegen, etwas zu tun. Dein Bruder wird auferstehen. Okay, in Martha arbeitet es. Mach dir nur keine zu großen Hoffnungen. Wie soll ich nur darauf reagieren? Ich will doch nicht weiter enttäuscht werden. Jesus, du, ich weiß, dass er auferstehen wird. Das wird an jenem letzten Tag geschehen, bei der Auferstehung der Toten. Hey Martha, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Auch wenn er stirbt. Das ist die Situation des Lazarus. Puh, fast hätte ich Jesus überhört. Was hat er da noch gerade weiter gesagt? Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Hey Martha, Martha, glaubst du das? Ja, Herr, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Nochmal langsam zum Mitdenken. Was hatte Jesus gerade gesagt? Ich bin die Auferstehung und das Leben. Nicht, ich bete um die Auferstehung. Jesus macht klar, ich kann das selber. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Jesus macht der Martha und auch uns klar, ewiges Leben beginnt schon hier und jetzt. Martha brauchte offenbar ein tiefgreifendes theologisches Gespräch mit Jesus. Und Jesus geht auf sie ein. Was bewegt dich gerade? Welche Fragen beschäftigen dich gerade? Brauchst du vielleicht gerade eine Antwort auf die dringenden und grundsätzlichen Fragen des Lebens? Brauchst du vielleicht gerade, so wie Martha, ein tiefgreifendes theologisches Gespräch? Welche Fragen hast du vielleicht angesichts einer Welt, die gerade Kopf zu stehen scheint? Oder wenn du gerade mit dir und mit Gott und der Welt im Einklang lebst, könntest du dir vorstellen, jemand zu sein, der erst einmal auf die Fragen und Nöte deiner Mitmenschen hört, bevor er eine Antwort parat hat und auf sie nach ihren Bedürfnissen eingeht? Kennst du jemanden in deinem Umfeld, dem es gut täte, mit ihm zu reden? Wir sind hier in Lima in den letzten Monaten mit viel Leid, Schmerzen, Verzweiflung und Tod konfrontiert worden. Wir beobachten es und es beschäftigt uns. Für mehr als einem ist wohl sein Gottesbild zusammengebrochen. Wohl auch für mehr als eine Gemeinde hier im Land. Aber Gott tut doch Wunder. Heilt Gott nicht? Warum ist unser Pastor an Corona gestorben? Warum mein Sohn, meine Mutter? Oder wahrscheinlich gibt es mehr Menschen, als wir glauben, die ein tiefgreifendes theologisches Gespräch bräuchten. Wo und wer ist Gott? Wo und wer ist Jesus in diesem Leid? Wie ist das mit dem Leben und dem Tod? Wie ist das mit dem Leid auch für uns als Christen? Viele fragen sich wohl ähnlich wie Martha, Gott, wo warst du? Bist du in Selbstisolation? Warum warst du nicht da, als die Katastrophe plötzlich über unsere Familie eingebrochen ist? Jesus geht auf Martha in erstaunlicher Weise ein. Was für ein einzigartiger Beileidsbesuch, ein theologisches Gespräch im Angesicht des Todes. Aber die Geschichte geht weiter. Ich lese Johannes 11, 28 bis 37. Danach ging sie weg, um ihre Schwester Maria zu holen. Der Meister ist da und lässt dich rufen, sagte sie leise zu ihr. Als Maria das hörte, stand sie schnell auf, um zu Jesus zu gehen. Jesus war noch nicht ins Dorf hineingegangen, sondern war immer noch dort, wo Maria ihn getroffen hatte. Die Juden, die bei Maria im Haus waren, um sie zu trösten, sahen, wie sie plötzlich aufsprang und hinauseilte. Sie dachten, sie wolle zum Grab gehen, um dort zu weinen, und folgten ihr. So wie Maria an den Dorfeingang kam und Jesus erblickte, warf sie sich ihm zu Füßen und rief: Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Beim Anblick der weinenden Frau und der Juden, die sie begleiteten und mit ihr weinten, erfüllten ihn Zorn und Schmerz. Bis ins Innerste erschüttert fragte er: Wo habt ihr ihn begraben? Die Leute antworteten: Herr, komm mit, wir zeigen es dir. Jesu Augen füllten sich mit Tränen. Seht, wie lieb er ihn gehabt hat, sagten die Juden. Und einige von ihnen meinten: Er hat doch den Mann, der blind war, geheilt. Hätte er dann nicht auch machen können, dass Lazarus nicht stirbt? Ich möchte diese Verse folgendermaßen überschreiben. Was für ein einzigartiger Beileidsbesuch. Zutiefst empfundenes Mitleid. Martha holt Maria, heimlich, damit es die anderen im Trauerhaus nicht mitbekommen. Sie soll doch auch die Möglichkeit haben, mit Jesus alleine zu reden. Doch Maria springt auf. Die Leute werden aufmerksam und folgen. Sie wirft sich Jesu zu Füßen. Auch sie wirft Jesus ihren Frust und ihre Trauer entgegen. Wärst du doch hier gewesen? Hatte Martha ein tiefgreifendes theologisches Gespräch mit Jesus gebraucht, reagiert Jesus beim Anblick der weinenden Maria und der anderen Juden sehr emotionell. Zorn und Schmerz erfüllt ihn. Sein Zorn richtet sich gegen die Macht des Todes und was der Tod verursacht. Wir brauchen unsere Erschütterung über den Tod nicht zu verbergen. Der Tod ist ein Feind, auch für uns Christen. Bis ins Innerste erschüttert, fragte er: Wo habt ihr ihn begraben? Die Leute antworteten: Herr, komm mit, wir zeigen es dir. Jesu Augen füllten sich mit Tränen. Jesus fängt an zu weinen. Er vergießt Tränen. Jesus steht nicht jenseits von Leid und Trauer. Die Unfähigkeit zu trauern ist keine christliche Tugend. Vor einigen Wochen haben wir uns als Ethevorstand getroffen. Mit Abstand, Masken in unserem gut gelüfteten Wohnzimmer. Zu Beginn unserer Sitzung tauschen wir uns immer über einen Bibeltext aus. Nach über 100 Tagen Quarantäne und der sehr persönlichen Erfahrung einiger Kollegen mit Leid, Krankheit und Tod war es gut, uns in die Augen zu sehen und auszutauschen. Ich hatte mich auf einen ganz anderen Text zum Austauschen vorbereitet. An einem Punkt des Gesprächs erzählte ich kurz davon, dass mich die emotionelle Reaktion Jesu beeindruckt hat, als er sah, was der Tod mit Maria und den Juden machte. Er weinte, er vergoss Tränen. Das zu verstehen hat mir geholfen, selbst über die ganze Situation zu weinen. Als hätten sie nur darauf gewartet, dass jemand es ausspricht, hatte ich prompt zwei aufgelöste Kolleginnen vor mir. Als hätten sie auf diese Erlaubnis von Jesus her gewartet. Wenn selbst Jesus das gemacht hat, weinen, reden, weinen, reden, so wichtig, das Herz vor dem anderen und vor Gott ausschütten, gemeinsam, im Wissen, Jesus steht dem Ganzen nicht gleichgültig gegenüber. Habt ihr einen Ort, wo ihr weinen könnt? Mit jemandem gemeinsam, vielleicht sogar als Gemeinde? Angesichts der unterschiedlichen Schicksale unserer Geschwister hier in Peru war und ist mir Jesus durch diese Geschichte erneut ein Vorbild geworden. Ich darf einfach weinen. Ich darf wie Jesus zornig sein über den Tod. Ich muss es nicht schönreden. Ich darf andere ermutigen, es ihm gleich zu tun. Mit Maria und den anderen weint Jesus. Was für ein einzigartiger Beileidsbesuch. Zutiefst empfundenes Mitleid. Und die Reaktion der Trauergäste? Einige deuten sein Weinen richtig. Seht, wie lieb er ihn gehabt hat. Andere geben sich der vorwurfsvollen Frage hin. Er hat doch den Mann, der blind war, geheilt. Hätte er da nicht auch machen können, dass Lazarus nicht stirbt? Klingt fast wie ein Vorhall auf die Spötter am Kreuz Jesu. Während Jesus nun zum Grab ging, erfüllten ihn von neuem Zorn und Schmerz. Lazarus lag in einem Höhlengrab, dessen Eingang mit einem großen Stein verschlossen war. Jesus empfindet und leidet wirklich mit. Wälz den Stein weg, befahl Jesus. Jesu Befehl ist deutlich. Öffnet das Grab. Er öffnet es nicht durch Wunderkraft. Herr, wandte Martha, die Schwester des Verstorbenen, ein. Er ist doch schon 4 Tage tot. Der Leichnam riecht schon. Martha ist entsetzt. Lazarus stinkt doch schon. So grausam ist der Tod. Eben noch hat sie sich zu Jesus als Gottes Sohn bekannt, der die Auferstehung und das Leben ist. Nun am Grab verhält sie sich wieder ganz als die Schwester des Verstorbenen. Aber Jesus sagte zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Was für ein einzigartiger Beileidsbesuch. Jesus handelt trotzdem. Am Rande des Grabes erlebt der christliche Glaube die größte Bewährungsprobe. Jesus beurteilt uns nicht nach unseren Krisenzeiten. Ist das nicht toll und beruhigend zugleich? Jesus handelt trotz der Krisenzeit der Martha. Was heißt es für uns, in der Gegenwart Jesu mit dem Tod konfrontiert zu sein? Wie können wir das Leid von Frauen wie Martha und Maria ernst nehmen? Und unsere eigene Angst vor dem Tod und trotzdem an die Macht Christi glauben? Zurück zur Geschichte. Jesus spricht ein Gebet. Jesus macht klar, was ich nun tun werde, tue ich mit dem Einverständnis des Gottes Israels, des Gottes der Juden. Ab Vers 43 lesen wir, danach rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Der Tote trat heraus, Füße und Hände mit Grabbinden umwickelt und das Gesicht mit einem Tuch verhüllt. Befreit ihn von den Tüchern und lasst ihn gehen, befahl Jesus den Umstehenden. Was für ein einzigartiger Beileidsbesuch. Jesus überwindet den unwiderruflichen Tod durch sein Wort. Jesus ruft den Toten beim Namen. Lazarus tritt heraus. Jesus befiehlt den Umstehenden, Lazarus aus seinen wahrscheinlich nicht gerade angenehm riechenden Totentüchern zu befreien. Sie werden ganz handgreiflich Zeugen des Wunders und sehen, wie der lebendige Lazarus nach Hause geht. Die Leinenbinden, von denen Lazarus befreit werden muss, erinnern uns an den späteren Osterbericht. Aber dort liegen die Grabbinden und das Gesichtstuch Jesu bereits aufgeräumt im Grab. Gott hat Jesus dort bereits von den Toten auferweckt und kein Mensch war daran beteiligt. Was für ein außergewöhnlicher, einzigartiger Beileidsbesuch. Jesus überwindet den unwiderruflichen Tod durch sein Wort. Wir sind gerufen, Jesus nachzuahmen. Du und ich. Wir können von Jesus lernen. Was können wir von Jesus lernen? Angesichts des Todes und der damit einhergehenden Trauer geht Jesus mit jedem Einzelnen so um, wie er es braucht. Martha brauchte offenbar ein tiefgreifendes theologisches Gespräch mit Jesus. Mit Maria hingegen weint er. Er zeigt sich tief emotionell. Er ist zornig und es schmerzt ihn, was der Tod anrichtet. Mit diesem einzigartigen Beileidsbesuch macht er aber klar, er ist der Messias. Er handelt in Übereinstimmung mit dem Gott Israels und er selbst hat die Macht, Tote zum Leben zu erwecken. Jesus ging nach Judäa zurück. Er begab sich bewusst in Lebensgefahr, um Lazarus von den Toten zu erwecken. Wenn wir das Johannesevangelium lesen, wissen wir, dass Jesus seinen Tod bewusst in Kauf genommen hat, um alle, die er liebt, von der Macht des Todes zu befreien. In Vers 45 lesen wir, viele von den Juden, die zu Maria gekommen waren, um sie zu trösten, glaubten an Jesus, als sie das Wunder sahen, das er an Lazarus tat. Jemand sagte mal, wenn wir an Jesus Christus glauben, leben wir nicht, um dann einmal zu sterben, sondern wir leben und sterben, um an Gottes ewigen Leben teilzuhaben, schon jetzt. Als Glaubende sind wir im Leben und im Sterben mit Jesus verbunden, der die Auferstehung und das Leben ist. Was löst dieses Wissen in dir aus? Was löst dieses Wissen in dir aus, auch unabhängig von Covid-19 in einer leidvollen Krisensituation? Wo ist Jesus? Wo ist Gott für dich in dem Ganzen? Vielleicht gibt dir die Geschichte in Johannes 11 ein paar Antworten anhand dieses seines einzigartigen Beileidsbesuchs. Amen.